Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge möchte ich 6 lohnenswerte Investitionen für Bauherren vorstellen, die bei einer Sanierung wichtig sind. Also, schön die Ohren lauschen. Nee, schön die Ohren spitzen, sagt man, und zuhören oder lauschen. Jetzt geht's los. Also, erstens haben wir die Wärmedämmung. Wir müssen die Gebäudehülle auf Vordermann bringen und das empfiehlt sich, ja, man kann schon fast schon sagen, jedes Mal. Außer dein Gebäude ist irgendwie 10 Jahre alt, dann würde sich's vielleicht nicht empfehlen, weil die energetischen Gegebenheiten sehr gut sind. Aber ist dein Gebäude aus den 90ern, 80ern, 70ern, 50ern und so weiter und so fort, dann empfiehlt sich auf jeden Fall die Fassade zu dämmen, das Dach zu dämmen und die Kellerdecke zu dämmen. Denn das reduziert deine Wärmeverluste. Denn 70% der Energie geht flöten durch diese Wände, Decken und so weiter. Der Nutzen ist natürlich sehr, sehr hoch, weil wir dadurch natürlich den Wärmeschutz verbessern. Wir senken die Heizkosten und wir müssen uns so überlegen, dass die Hüllfläche komplett eingehaust ist. Ja? Deswegen die Fassade dämmen. Das Dach dämmen, beziehungsweise bei dem Dach kann man auch überlegen, anstatt das Dach, also die Dachschrägen, wenn wir jetzt von einem klassischen Satteldach sprechen, die Dachschrägen zu dämmen. Oder wenn das ein ungenutzter Dachboden ist, ist es auch möglich, dass man die oberste Geschossdecke dämmt. Das heißt, von oben legt man einfach die Dämmung aus. Das ist sehr, sehr einfach und kann sehr, sehr einfach hier auch in Eigenleistung gemacht werden. Also vor allem bei der, der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke kann man viel mit Eigenleistung machen. Bei der Fassade hier schon weniger. Okay? Also, das heißt, wir dämmen einmal die Fassade, Dach und die Kellerdecke. Und dann haben wir die Hülle gemacht. Kosten hierzu, naja, bewegt sich immer ganz unterschiedlich. Ja, wie gesagt, Kellerdecke und oberste Geschossdecke kann man sehr gut in Eigenleistung machen. Das Dach, also das Satteldach, die Dachschrägen, können man auch noch sehr gut in Eigenleistung machen. Und bei der Fassade, da bewegt sich ja bei 150, 170 Euro der Quadratmeter, würde ich mal kalkulieren. Okay, weil ihr habt ja hier nicht nur die Dämmung, sondern das muss ja auch noch verputzt werden. Deswegen rechnet ihr mit 150 bis 170 Euro auf den Quadratmeter. Okay, Fördermöglichkeiten gibt es hier natürlich auch. Und zwar die KfW bietet im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude, abgekürzt BEG, zinsbegünstigte Kredite oder Zuschüsse für Dämmmaßnahmen. Das können Einzelmaßnahmen sein oder halt eben als KfW-Paket sein. Okay, das heißt, wenn ihr für euer Haus, das ihr sanieren möchtet, noch ein individuellen Sanierungsfahrplan vorher erstellt habt mit eurem Energieberater, dann kommt ihr in den Genuss von 5% mehr Förderung, denn anstatt 15% Förderung für Einzelmaßnahmen gibt es dann 20% Förderung für Einzelmaßnahmen. Okay? Also, beispielsweise die Dämmung der Fassade kostet euch 50.000 Euro, ja, und ihr habt hierzu jemand beauftragt, der euch das macht, und ihr habt vorher aber bei eurem Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellen lassen, ja, dann bekommt ihr 20% an Fördermittel zurück. Bedeutet im konkreten Fall, 50.000 Euro kostet euch die Fassade, die Fassade zu dämmen, 10.000 Euro bekommt ihr zurück. Das heißt, effektiv zahlt ihr 40.000 Euro für die Fassadenmaßnahme. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Wort. Das ist auf jeden Fall etwas, was ja sehr, sehr sinnvoll ist. Und wenn wir jetzt die 50.000 Euro durch die 150 Euro, die ich gesagt habe, teilen, dann sind wir bei 333 Quadratmeter. Ja, also das ist im Einfamilienhausbereich auf jeden Fall drin. Habt ihr ein Doppelhaus, habt ihr natürlich weniger an Kosten, weniger Quadratmeter. Beim Reihenhaus natürlich wiederum weniger. Okay, also das heißt da, das ist schon sehr realistisch, ja, die Zahl, von der ich gesprochen habe. Gehen wir weiter. Nummer 2, das wäre die Modernisierung des Heizungssystems. Das ist natürlich ganz klar. Meistens, wenn ihr ein altes Haus habt, dann lohnt sich natürlich auch, die Heizung auszutauschen, weil die Heizung eine alte ist. Ist die Heizung jetzt aber ein paar Jahre alt und ist auch gar nicht so alt, dann muss man sich individuell natürlich anschauen, ob es sinnvoll ist, diese moderne Heizung, auch wenn das ein altes Heizsystem ist, mit Öl oder Gas beispielsweise, ja, muss man trotzdem gucken, ist es nachhaltig genug, eine beispielsweise 5 Jahre alte Heizung rauszuschmeißen und eine neue Heizung reinzunehmen, die als beispielsweise Wärmepumpe kommt. Naja, ich weiß nicht, da hadere ich noch so ein bisschen mit mir. Da muss man natürlich gegenrechnen und gucken, weil das ist natürlich sehr, sehr viel Energie und Ressourcen verschwendet, wenn eine 5 Jahre alte Heizung jetzt einfach rauskommt, die noch 15 Jahre arbeiten kann. Okay, individuell anschauen, aber auf jeden Fall habt ihr hier eine Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen und wir wissen, dass die CO2-Steuer kommt oder ja auf jeden Fall Auswirkungen haben wird und langfristig haben wir hier natürlich auch Kosteneinsparungen, die wir spüren werden, ja. Ganz klar, ja, wenn wir ein neues Heizungssystem haben, ich spreche jetzt von einer alten Ölheizung, die 30, 40 Jahre alt ist, die jetzt rauskommt und eine neue Wärmepumpe reinkommt. Die Wärmepumpe macht natürlich nur dann Sinn, wenn natürlich auch die vorherigen Punkte, sprich die Dämmung der Fassade, des Daches, Kellerdecke gemacht wurden. Je nach System kostet die neue Wärmepumpe oder die neue Heizung, ja, sprechen wir mal offen, kostet uns zwischen 8.000 und 25.000 Euro. Okay, das kommt immer drauf an. Es ist natürlich eine große Bandbreite, aber das ist natürlich immer irgendwas, was individuell angeschaut werden muss, denn muss ich auch die anderen Komponenten alle ändern, ja, Speicher und so weiter und so fort, Ausdehnungsgefäß etc. etc. oder muss ich wirklich nur das Gerät tauschen? Da kommt es wirklich drauf an, individuell. Deswegen 8.000 bis 25.000 Euro, eine lange, breite Spanne. Wenn alles ganz alt ist, dann eher 25.000 Euro. Wenn alles relativ frisch ist, sage ich mal, dann eher bei 8.000 Euro. Okay, Fördermöglichkeiten gibt es hier natürlich auch und sogar ganz, ganz schöne Fördermöglichkeiten, denn bis zu 70% für die Wärmepumpe werden gefördert von ja in der besten Konstellation. Dafür dürft ihr ein gewisses Einkommen nicht überschreiten. Ja, dafür müsst ihr eine alte Gas- oder Ölheizung zu einer Wärmepumpe tauschen und ja und dann kommt ihr in den Genuss von den Höchstfördersätzen zu profitieren. Wenn es nicht die 70% sind, dann sind es ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich meine aber mindestens 40%, die man auf jeden Fall rauskriegt für die Förderung der Wärmepumpe als Einzelmaßnahme. Okay. Kommen wir zum Punkt Nummer 3 und zwar mein Lieblingspunkt, weil ich ein totaler Fan von Photovoltaikanlagen bin, ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit Speicher. Ja, ganz richtig gehört, eine Installation einer Photovoltaikanlage mit einem Speicher ist das, was ich, wie ich meine, sehr, sehr sinnvoll ist, vor allem zukunftsgewappnet. Wir werden immer mehr Sachen haben, die strombetrieben sind, daheim. Nicht nur die Heizung, auch das Auto und das E-Auto und das E-Bike und das und der E-Scooter und die ganzen Spielzeuge von den Kindern. Ach, da kommt ja einiges zusammen. Und sogar das E-Piano, was wir beispielsweise auch daheim haben, ja, frisst auch Strom. Natürlich nicht überschaubar, ja, nicht im großen Bereich. Aber trotzdem, ja, man merkt, man hat immer mehr Sachen, die Strom benötigen. Und die Montage von den PV-Modulen auf dem Dach zur Stromerzeugung und einen Batteriespeicher macht natürlich Sinn. Und auf einmal wird das Thema der Mobilität auch relevant, weil wenn ich weiß, dass ich mindestens die Hälfte des Jahres kostenlos meinen Sprit für mein Auto von meinem Dach bekomme, dann überlege ich mir zweimal, ob ich mir einen Verbrenner kaufe oder ein E-Auto kaufe. Ich sage dazu, ja, ich bin ein totaler E-Auto-Fan, von Anfang an gewesen. Ich finde es einfach cool, wie die abgehen. Und wir haben aber beides daheim. Ja, wir haben ein großes Auto, es ist ein Benziner. Das nutzen wir dann auch für entsprechende Fahrten und so weiter. Ja, und wir haben ein kleines Auto, das ist ein Elektroauto. Ja, auch klein, okay, was heißt klein, hat auch 5 Sitzplätze, aber das große Auto hat eben 7 Plätze und von daher, wenn man mit der ganzen Family unterwegs ist und vielleicht nochmal Oma und Opa mitnehmen will, dann wird nämlich das große Auto ausgeholt. hat schon seine Vorteile. Und so ist es, ja, und deswegen, ja, also E-Autos zu laden, auf einmal spielt die Mobilität beim Hausbau eine Rolle. Ja, und ich habe natürlich eine ganz enorme Reduktion der Stromkosten durch die Eigenproduktion. Ich habe eine Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen. Das heißt, die steigenden Strompreise fallen nicht mehr so stark ins Gewicht. Und mit welchen Kosten müsst ihr hier rechnen? Naja, rechnet mal eher ein bisschen mehr dazu. Ich sage so 20.000 bis 25.000 Euro, abhängig natürlich von der Größe und der Speicherkapazität des Batteriespeichers. Aber hier mein Tipp. Egal, ob das eine Ost-West-Ausrichtung ist oder Nord-Süd-Ausrichtung ist, Südseite immer komplett voll machen, bitte. An der Nordseite funktioniert das mittlerweile auch. Mein eigener Bruder hat eine Nord-Süd-Ausrichtung, das heißt, das Satteldach ist auf der einen Seite nach Norden ausgerichtet, auf der anderen Seite nach Süden ausgerichtet. Der hat ein Passivhaus, das ich ihm geplant habe 2012, also schon mehrere Jahre her. Und er hat wirklich sehr, sehr geringe Nebenkosten für sein Haus. Und er hat damals nur eine Photovoltaikanlage und Solarthermie auf der Südseite angebracht. Und er hat jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr 2024, hat er auf der Nordseite Photovoltaikmodul angebracht. Also, ja, dann deutlich spürbar. Und deswegen, also egal, ob es Nord-Süd- oder Ost-West-Ausrichtung ist, macht die Dächer voll, so viel es geht. Ihr habt die sowieso Kosten, ihr habt sowieso ein Gerüst da, ihr habt sowieso die Leute auf dem Dach rumspringen. Es ist ein geringerer Aufwand, jetzt natürlich mehr zu zahlen. Ganz klar, es ist eine Mehrinvestition, aber ihr habt dann ja, auf einmal die Sicherheit, dass ihr dann halt nicht in 5 Jahren oder wie bei meinem Bruder nach 10 Jahren dann doch nochmal irgendwie das Haus anfassen müsst. Denn jetzt hat er natürlich deutlich mehr verhältnismäßig gezahlt, wie er damals, wenn er es von Anfang an gemacht hätte. Okay, das war Nummer 3, das war die Installation der Photovoltaikanlage. Jetzt kommen wir zu Nummer 4, das ist die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. Bei einem neuen Heizungssystem ist es natürlich Vorgabe, es ist ein Muss. Aber wir sprechen hier in der Folge von Sachen, also von lohnenswerten Investitionen bei einer Sanierung. Und da kann es natürlich sein, dass das alte Heizungssystem vorhanden bleibt und dann ein hydraulischer Abgleich notwendig wird. Unbedingt notwendig wird. Aber auch wenn ihr ein neues Heizungssystem habt, schaut unbedingt. Normalerweise wird es immer gemacht, aber schaut oder fragt dann noch unbedingt nochmal nach, ob denn ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde und wenn nicht, dann, dass dieser bitte gemacht werden soll. Okay, weil hier der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass das Heizungssystem optimal aufeinander abgestimmt ist, denn in der Regel ist es so, wenn man ohne hydraulischen Abgleich arbeitet und ein altes Haus hat, dann werden die Heizkörper, die ganz nah am Kessel sind, warm, also sehr, sehr warm, ja, und je weiter weg die Heizkörper liegen, desto weniger kommt da auch an. Und beim hydraulischen Abgleich sorgt man dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit der Wärme versorgt werden. Okay? Dadurch hat man natürlich Energieeinsparungen und einen besseren Komfort zu Hause. Kostenpunkt irgendwo bei 1.500 Euro. Je nach Größe, je nach System, aber so 1.000 bis 1.500 Euro kann man auf jeden Fall rechnen. Und auch gute Nachrichten hierzu. Es gibt hier auch eine Fördermöglichkeit im Rahmen der BEG für die Einzelmaßnahmen und wie auch davor schon gesagt, wenn ihr einen Sanierungsfahrplan, also einen individuellen Sanierungsfahrplan, abgekürzt ISFP, vorher gemacht habt bei eurem Energieberater, dann könnt ihr das natürlich dazu nutzen, um hier 20% zu bekommen. Ansonsten, wenn ihr da keinen individuellen Sanierungsfahrplan habt, dann wird es mit 15% gefördert. Okay, gehen wir weiter. Punkt Nummer 5 wäre bei uns in diesem Fall die Optimierung der Wassernutzung. Ja? Eine Optimierung der Wassernutzung bedeutet, ich nutze mein Regenwasser für zu Hause. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, und das kann ich zum einen natürlich draußen machen im Garten, das ist das Einfachste, ja, das Naheliegendste. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, einen Brunnen zu bohren, wo ich dann mit Grundwasser meinen Garten bewässern kann. Hier bietet es sich an, Regenwasser zu nutzen. Entweder ganz einfach und simpel. Man stellt Tonnen hin draußen und die befüllt werden, die natürlich ein geringes Wasserfassungsvermögen haben. Oder man hat eine Zisterne, die eingebaut ist und die man dann dafür nutzt. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, und die ist sehr, sehr noch sinnvoller, ist die Installation einer Regenwassernutzungsanlage. Und natürlich, wenn wir jetzt schon beim Thema Wasser sind und sparen, dann natürlich auch wassersparenden Armaturen. Die wassersparenden Armaturen reduzieren natürlich den Verbrauch an den Armaturen, kosten hierfür mehr, sehr individuell, aber ihr habt ja sowieso Kosten bei den Armaturen. Und dann ist es eigentlich etwas, ja, ein No-Go. Also muss man einfach mal machen, ja, und fertig. So, und jetzt kommen wir zu der Installation der Regenwassernutzung. Das ist natürlich eine enorme Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Ja, zum einen spart man hier auch Wassergebühren ein. Ja, Wassergebühren sind nicht so hoch übers Jahr gesehen, aber dennoch ist es hier eine Reduzierung und vor allem ist es eine Entlastung für das Netz, weil ich das Regenwasser für mein Haus nutze und es nicht in dem Abwasser landet. Meiner Meinung nach sollte hierfür mehr Förderung geben, damit es auch öfter eingebaut wird, denn damit entlasten wir unser Netz und können hierfür natürlich ja auch der Umwelt was Gutes tun, beziehungsweise unter unseren Kläranlagen, beziehungsweise unserem Netz, dass das Wasser dann halt eben nicht nach oben schwappt. Okay, die Regenwassernutzungsanlagen, ja, gibt es so ab etwa 3.000 Euro, natürlich nach oben wie immer offen, und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier was zu machen. Und prüft hierzu die Fördermöglichkeiten in eurer Kommune, denn es gibt lokale Förderprogramme immer wieder für Regenwassernutzungsanlagen. Ja, also schaut da einfach mal vorbei, ob ihr hier was Lokales habt, was zur Verfügung steht. Kommen wir zum Punkt Nummer 6. Und der Punkt Nummer 6 ist eine Integration von Smart-Home-Technologien. Okay, der Einbau von intelligenten Steuerungssystemen für Heizung, Beleuchtung und oder Sicherheit ist natürlich in aller Munde und Smart-Home ist ein großes Thema. Es erhöht den Wohnkomfort durch die Automatisierung und es birgt viele Einsparmöglichkeiten für die bedarfsgerechte Steuerung. Vor allem ja, bei der Beleuchtung, sage ich mal, ist es überschaubar, was das anbelangt, aber selbst bei der Beleuchtung kann das für Sicherheit sorgen. Wenn ich jetzt 2-3 Wochen im Urlaub bin, kann ich das systemtechnisch so einstellen, dass abends mal das Licht angeht und dann wirkt das Ganze schon bewohnt. Es schreckt potenzielle Räuber, Kriminelle ab, ins Haus einzusteigen und sorgt natürlich für zusätzliche Sicherheit. Das ist natürlich immer ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich die Regulierung der Heizung. Ja, und das ist natürlich immer großes Einsparpotenzial, ja, wenn die Heizung halt immer so reguliert wird, dass das halt eben passt. Beispielsweise ein klassisches Beispiel. Ich hab ein Arbeitszimmer, das soll bei 18 Grad gehalten werden im Winter, aber ich habe beispielsweise nur zweimal die Woche Homeoffice und dann an diesen zwei Tagen soll die Heizung aber auf 20 Grad bitte gestellt werden. Ja, und das kann ich vorab einstellen. Dann wird mein Raum individuell beheizt und wenn ich dann doch keinen Homeoffice-Tag habe, dann drücke ich aufs Handy und habe da nicht die Beheizung eingestellt. Oder wenn ich einen anderen Tag nochmal zusätzliches Homeoffice-Tag habe, dann drücke ich da drauf und dann habe ich an dem Tag auch mein Arbeitszimmer warm. Das ist so ein typischer Beispiel, ein typischer Fall. Also ich muss nicht mein Arbeitszimmer komplett auf 20 Grad die ganze Zeit durchheizen. Ich kann hier ein bisschen reduzieren. Nicht zu viel, damit man da auch nicht wieder Aufheizverluste hat. Nicht zu viel reduzieren. Ja, und um das einfach mal in einem guten Rahmen zu haben. Okay, also wir haben jetzt die 6 sinnvollsten, lohnenswerten Maßnahmen besprochen, die auf jeden Fall in der Betrachtung einer Sanierung in Betracht gezogen werden müssen oder auf jeden Fall beachtet werden müssen. Wenn du weitere Fragen hast, die zu dieser Thematik sind oder allgemein eine Frage hast zu einem Podcast-Thema, dann schreib mir doch gerne an info@bauherr-werden.de oder schreib mir auch gerne auf Instagram einfach mal @bauherr_werden suchen, dann findest du mich. Schreib mir auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf TikTok, ja, überall zu finden. Schreib mir gerne. Ich höre von dir und nehme das gerne in eine Podcast-Folge auf. In diesem Sinne bedanke ich mir, dass du mir zugehört hast und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Werden. Ciao, dein Maxim.